Aber jetzt geht's noch viel physiologischer weiter. Oh. Wir haben nämlich unsere Gerinnungsexpertin wieder zu Gast.
Oh Gott, sie hat uns schon mit einer Gast. Mittlerweile ist es ja fast kein Gast,
ja, muss man
sagen. Fest etabliert.
Sie hat uns schon erhellt mit dem spontanen Pneumothorax und jetzt müsste sie uns weiter erhellen. Ines.
Ja.
The stage is yours.
Kann ich vielleicht das erstmal hersuchen?
Ach so, Entschuldigung.
Wäre schön.
So, aber es ist perfekt vorbereitet, keine perfekt. Sorge.
Ja, ich brauchte nur einen Satz und ich habe mal wieder Patienten mitgebracht, weil ohne Patienten, finde ich, braucht man das gar nicht machen hier eigentlich. Und ich habe 3 Patienten gleich und eure Aufgabe ist es, rauszufinden, was diese 3 Patienten gemeinsam haben.
Tom, es ist immer mit Arbeit für uns aufgefallen.
So, fangen wir an mit dem jüngsten der kleinen Patienten. Und zwar ist das die kleine Lea. Die ist erst eigentlich vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen und war sonst ganz normaler Geburtsablauf. Aber den Hebammen und den Kinderkrankenschwestern fällt halt auf, dass dieser Nabelstumpf, also da, wo geschnitten wurde, immer wieder anfängt zu bluten. Und da machen ein kleines Pflaster drauf, dann suppt das durch. Und so ein kleines Baby ist ja immer relativ klein. Das hat nicht so viel Blutvolumen und das ist schon auffällig und dass das halt ständig blutet, obwohl es eigentlich schön abgeklemmt ist. Patient Nummer 1 war das.
Mhm, die kleine Lea.
Die kleine Lea. So, jetzt sind wir ein bisschen älterer Patient. Und zwar also die Mittelalter. So, das ist Anne, die ist 27 Jahre alt.
Und das ist
die,
schon mittelalt? Wie alt bin ich denn?
Naja, zwischen den 3 hier. So,
ach so.
Ne? Ja, verhältnismäßig so. Und Anne ist 27 Jahre alt und die ist todunglücklich. Das kann man auch verstehen, weil die hat jetzt schon 3-mal einen Abort gehabt, also 3-mal Kind in der Frühschwangerschaft verloren und war da jetzt schon eine Abklärung, warum das immer so ist und kann sich da auch gar nicht so richtig was vorstellen. Gynäkologen sind da jetzt auch am intensiver untersuchen irgendwie, aber die ist über das erste Trimenon nie drüber hinweggekommen. Mit den ihr bekannten Schwangerschaften, also wo sie soweit war, dass sie einen Test gemacht hat und jetzt haben die Gynäkologen sprechen jetzt von sogenannten habituellen Abort, also dass sie das jetzt so häufig hat, dass man schon vom habituellen Abort spricht. So, jetzt haben wir noch einen letzten Patienten, der ist wieder ein bisschen älter geworden und das ist der Kurt und Kurt ist 67 Jahre alt. Kurt ist auch sauer, weil eigentlich hätte er schon vor 10 Tagen in die Reha-Klinik verlegt worden sein. Aber klappt nicht, weil seine OP-Wunde, die geht die ganze Zeit immer auf, suppt die ganze Zeit über und man hat auch schon Verdacht gehabt, dass sich das infiziert hat. Dann haben sie den schon 2-mal revidiert und die will einfach nicht richtig abtrocknen, nicht richtig heilen und so kann er nicht in der Reha, weil da kann er auch nicht irgendwo mit Aquagymnastik mitmachen und ähnliches und jetzt hängt er da fest. Ne? Sein Nachbar ist schon längst, was weiß ich,
wieder
Nachbar
Bevensen
oder whatever und er darf aber da nicht hinverlegt werden.
Okay.
3 Patienten.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Lea, Neugeborenes, Nabelstumpf suppt.
Mhm.
Anne, mittelalt, 27.
Jung, so.
Und schon 3-mal Abort.
Mindestens,
in der Frühschwangerschaft. Und Kurt, 67, also alt.
No.
Und OP-Wunde suppt.
Und heilt einfach nicht, Wundheilungsstörung.
Mich beruhigt in dieser initialen Geschichte, dass ich näher am Mittelalten als am Alten dran bin.
Okay.
Also, aber gut. Wenn ich das jetzt schon aufbaue.
So, also wir haben ein sehr heterogenes Patientenfeld, also unterschiedliche Patienten in unterschiedlichen Altern, die jetzt symptomatisch werden, aber auch sehr unterschiedliche Symptome haben. Aber die haben alle die gleiche Erkrankung, beziehungsweise alle das gleiche Problem. Und da kommen wir auf das Thema Faktor 13 Mangel.
Ach so, danke für die Hilfe. Also,
ja, das ist
total logisch.
Du wolltest es gerade sagen.
Ja, natürlich. Also anhand deiner Beschreibung war jetzt für mich klar, es kann nur Faktor 13 Mangel sein.
Kein, ja, also blieb auch nichts anderes übrig. Also nein, ich finde immer, man sieht nur das, was man kennt und dementsprechend lasse ich euch jetzt so ein bisschen was, erzähle ich euch was über den Faktor 13 Mangel, der ist wirklich mal selten. Im Gegensatz zum von Willebrand, was ja, schon jeder Nachbar links und rechts haben kann, irgendwie ist der wirklich sehr selten, der Faktor 13-Mangel. Das betrifft eine Million bis zu einer von 5 Millionen beim Hereditären, also bei dem angeborenen, bei der angeborenen Störung. Erworben ist das ein bisschen häufiger. Also es gibt ja auch Synthesestörungen, Verdünnungseffekt, DIC und Antikörper. Das ist ein bisschen häufiger, aber da habe ich keine ganz sinnvollen Zahlen gefunden. Wie gesagt, die Symptome gehen halt ziemlich auseinander. Also bei diesen Angeborenen, bei diesen Hereditären gibt's auch schwere Blutungssymptome mit Gelenkblutung, zerebralen Blutungen im Säuglingsalter schon. halt auch den Spontanaborte, wo man das zum Beispiel im Nachhinein feststellen konnte. Oligospermie, also verminderte Spermien im Ejakulat. Aber diese Nabelschnurblutungen, die sind liegen in ungefähr 80% der Fälle vor und da muss man halt mal Hebamme, Kinder, Krankenschwester und ähnliches fragen, irgendwie, ob denen da irgendwas auffällig geworden ist, weil das würde denen schon auffallen, wenn das dem so sein sollte.
Ist nicht im Gerinnungsanamnesebogen mit drin.
Nee. Hatten Sie zufällig, Torben, hattest du zufällig Nabelschnurblutung? Nein. Nee, aber das ist halt so ein, ja, betrifft ja auch wirklich immer nur so kurze Zeit,
ja,
wo das auftreten kann. Wie lange hat man so einen Nabelschnur, bis es abfällt, weiß ich nicht genau.
Torben.
Ein bis zwei Wochen, würde ich sagen.
Ja, eben. Und da ist es halt schon pathognomonisch.
Ja.
Andere Sache ist halt diese verzögerte Wundheilung, die halt eher später halt auftauchen kann. Also weil die Wirkung des Faktors, komme ich jetzt gleich nochmal dazu, eher so in der Spätphase der ganzen Koagulation stattfindet. Also dementsprechend sind auch sehr verlängerte, also prolongierte Nachblutungen möglich. Also auch schon, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, eine ganz lange Narkose macht, und kann es sein, dass wirklich über Stunden hinweg sich denn so langsam dieser Faktor 13 Mangel manifestiert und da symptomatisch wird. Erworbener Mangel kann so ein bisschen sein, wenn man so Komorbiditäten hat, wie zum Beispiel Leberversagen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Leukämien, myologische vor allen Dingen, dann kann sein, dass man so immunologische Phänomene hat und das auch nicht mehr vernünftig produzieren kann. Ja, der Körper kann aber auch so nette Hemmkörper, also Antikörper bilden, also autoimmunologisch, die quasi diesen Faktor 13 Mangel ausschalten. Und ich sag mal so, durch erhöhten Blutverlust kann man es ja selber kriegen durch ordentlichen Verdünnungseffekt, Hämodilution, und wenn man die Faktoren verbraucht, zum Beispiel auch an einer Herz-Lungen-Maschine oder vor allen Dingen bei kardiochirurgischen Eingriffen. Also ich denke, da kommt man auch am häufigsten dazu, dass man da mal intervenieren muss bezüglich des Faktor 13. Und dann kann halt dieser Faktor 13-Mangel entstehen. Der Hereditär ist ja autosomal rezessiv, aber so heterozygote Patienten sind meistens asymptomatisch. Also bei denen findet man meistens nichts. Faktor 13. Jetzt muss man sich überlegen, was macht der eigentlich genau und warum?
Das ist eine gute Frage.
Was genau tut es eigentlich? Der hat noch unterschiedliche Namen. Der heißt zum Beispiel Fibrin-stabilisierender Faktor. Das erklärt schon mal ein bisschen was. Und Lucky-Laurent-Faktor oder Laurent, weiß ich nicht ganz genau, wo das ausspricht.
Lucky-Laurent.
Ja, Lucky-Laurent. Das klingt ein bisschen wie Lucky Luke, aber es hat zwei Axon Degüse oder irgendwie sowas drauf. Also deswegen weiß ich nicht mehr, wie man es ausspricht. Hat man ungefähr.
Also wir können Englisch, wir können Spanisch, aber Französisch ist so.
Ja, und vielleicht findet man dafür noch irgendwen.
Le Sac Rouge.
1940 hat man den mal gefunden und den Mangel 20 Jahre später. Also von daher. Quervernetzung der Fibrinmonomere. Irgendwann am Ende der Gerinnungskaskade hat man ja mal Fibrinogen, was sich in Fibrin umwandelt. Und das hat so Alpha- und Gamma-Ketten. Und wäre auch schon ganz schön, aber so richtig quer vernetzt ist das Ganze noch nicht und relativ instabiler Thrombus. Und wenn jetzt dieser Faktor 13 kommt und er wird in Thrombin induziert und kalziumabhängig aktiviert, kommt er dazu und klebt Verbindungen. Also das ist ein bisschen anderer Faktor, weil normalerweise die ganzen anderen Blutfaktoren sind so Serinproteasen. Die kommen immer hin und beißen irgendwas ab. Mhm. Und der klebt, das heißt, der ist eine Transglutaminidase. Das heißt, der klebt Verbindung zusammen. Alpha
jetzt, wo du
und
sagst.
Gamma-Ketten. Jetzt wisst ihr es auch wieder.
Der Zement.
Ne? Also das ist die hauptsächliche Sache. Also Blutgerinnung, den Thrombus zu stabilisieren. Aber der baut auch Alpha-2-Antiplasmin in diese Fibrinmonomere ein. Also sorgt er für was? Wie war das doch gleich?
Er verhindert, dass der Thrombus wieder aufgelöst wird.
Also inhibiert die Fibrinolyse. Genau, richtig. Ja. Sehr gut. Genau, und der stimuliert aber so ein bisschen auch die Migration von Fibroblasten und deren Proliferation. Das heißt, dadurch beeinflusst er auch die Wundheilung, indem er da stimuliert, und wenn das halt fehlt, Wundheilungsstörung.
Peng. Da sind wir bei Kurt.
Da sind wir wieder bei Kurt, genau. So, und jetzt findet der auch noch irgendwie in dieser Grenzschicht zwischen der maternalen, also der mütterlichseitigen und fötalen Plazenta, da sitzt er auch noch dazwischen und moduliert dort auch noch Fibrinolyse. Daher ist er auch für die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft nötig. Hält sich ungefähr so 7 Tage im Blut. So, jetzt habe ich habe noch mal so ein schönes, ein bisschen sinnvolleres Bild irgendwie da dargestellt, wann der auftaucht und wie er was zusammenklebt irgendwie. Schön.
Ines hat einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben. Wenn ihr die Abbildung sehen wollt, dann guckt in unsere Shownotes.
Genau.
Ist wirklich, macht das Verständnis leichter, aber ich glaube, das jetzt zu beschreiben,
ja, ist also ich brauche mir immer so ein bisschen so einen Vergleich, so einen kleinen irgendwie. Und diesmal sind wir bei Hausbau. Es sind ja schon einige Hämostasiologen, die ja vorher irgendwie Hausbauvergleiche gemacht haben. Siehe den Podcast über insgesamt perioperative Gerinnungsmedizin, ja, mit Sebastian Kasu, der gerne PTT und Quick vergleicht mit, ja, würde euch interessieren, ob das Haus innerhalb von 14 Tagen gebaut ist, fand ich sehr gut.
Ja.
Also dementsprechend, also Hausbau finde ich super. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man hat so Ziegel und das sind so die Thrombozyten und Fibrinogen ist so ein bisschen der Mörtel und jetzt kann man diesen Mörtel ja irgendwie vernünftig zusammensetzen, was weiß ich, Wasser, Zement, ein bisschen Sand, irgendwie richtig rumrühren. Wenn man dann ein falsches Mischungsverhältnis oder ähnliches hat, hilft einem das ganze Fibrinogen auch nicht mehr so richtig weiter und das läuft zwischen den Fugen einfach weg. Mhm. Und wenn man jetzt aber diese Fugen schon schön verputzen kann, halt mit einem vernünftigen Faktor 13, dann bleibt das Haus auch stehen und die Wände werden nicht so krumm. Also von daher,
okay,
das wäre jetzt so meine, ja,
der Putz, so ein bisschen, also der
Putz. Es ist immer ein Vergleich, aber so wie Kindergärtner ging halt nicht irgendwie. Da ist mir nichts richtig zu eingefallen. Aber jetzt möchte man ja auch wissen, wie misst man das eigentlich? Und jetzt Fail halt mit dem Globaltest, misst man natürlich wieder gar nichts. Also Quick und PTT sind halt raus, weil die stoppen. Also wir kippen ja lauter Gerinnungssubstanzen zusammen, ja, messen einfach, bis irgendwas da drin gerinnt. Aber dann hört das auch auf. Also dann macht es klopp. Wir haben eine schöne Sekundenzahl oder einen Prozentsatzwert irgendwie. Aber ob das sich jetzt quer vernetzt da drin, zeigt mir das nicht an. Das muss ich also irgendwie anders messen. Und dann hatten ganz viele Leute irgendwie in letzter Zeit noch versucht, irgendwie das mit einer Rotationstromb-Elastometrie abzubilden irgendwie. Ja, das war ein bisschen schwerlich, sich durch diese Studien durchzugehen, weil die immer hin und her gingen mit irgendwie, ja, geht, nee, geht nicht. Doch. Nee, doch nicht. Und dann kann man so ein bisschen was vermuten, ob es vielleicht in dieser maximalen Lyse irgendwie zum Schluss so ein bisschen abbildbar war dann aber im nächsten Test schon wieder nicht und ließ sich auch überhaupt nicht mit so einer Einzelfaktorenmessung irgendwie validieren und korrelieren. Haben wir noch überlegt, ob man vielleicht in dieser MCF, also dieser Maximum Clot Firmness, also der Festigkeit, ja, des Klotz irgendwie das erkennen kann im Extem und Fibtem irgendwie und nachher wieder, nee, doch nicht. Also bleibt uns erstmal wirklich nur dieser direkte Nachweis des mittels entweder mit einem photometrischen Test oder einer fluometrischen Messung. Das sind so Tests wie Berichrom, PFA-Kit.
Ich bin froh, dass du das auch nicht spontan aussprechen
kannst. Ich glaube, man braucht es nur ankreuzen und das Labor muss es dann halt irgendwie rausfinden und wissen, welchen Test man da selber hat.
Welchen und die dann gerade in ihrem Labor.
Ja, halt. Also Fazit ist, funktioniert halt nicht mit Quick und PTT. Mit dem Rotem möglich, dass es nach einem halben Jahr jetzt wieder anders scheint irgendwie und dann die große Studie, dass man es angeblich doch finden kann, aber im Moment gerade nö. Ja, jetzt ist es ja so eine genetische Erkrankung. Das heißt, man kann da auch sowas wie Sanger sequenzieren, Pränataldiagnostik, ja, Gensequenzierung und ähnliches machen, um da auch nochmal, aber für die Diagnosestellung ist es eigentlich wurscht. Nur halt irgendwie, um weiter zu planen, könnte man das, ja, machen, irgendwie, und zukünftige Generationen davor zu warnen, falls das sowas auftaucht. Ja, jetzt interessiert uns aber noch, wir haben es jetzt nachgewiesen, also wie gesagt, nur mit dem Direktnachweis und nicht mit irgendwas anderem. Jetzt interessiert uns ja natürlich auch, was machen wir, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Kurt, Lea oder Anne irgendwie tatsächlich jetzt mal so ein bisschen was von diesem Faktor brauchen, ne? Also dementsprechend gibt es genau diese Faktor 13 Substitution, also halt entweder, wenn man das hereditär fehlt, sozusagen prophylaktisch, ja, oder halt bei akuten Blutungen 10 bis 30 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, wie stark es blutet, ne, bis zur Blutstillung, eventuell halt auch länger bis zur Wundheilung, wenn man eine relativ große Wundfläche hat und da relativ viel Faktor 13 braucht. Und wenn man eine Einheit von diesen Faktor 13 Konzentraten nimmt pro Kilogramm Körpergewicht, hebt das die Plasmaaktivität um 1-2%, wer es ganz genau haben möchte. So, jetzt kann man irgendwie in seinem Feld, Wald- und Wiesenkrankenhaus sitzen und sagt, Faktor 13, haben wir das hier überhaupt irgendwo? Und ich hoffe schon, man hat die Möglichkeit, ja, eine nicht sehr gute Möglichkeit, das Ganze auch über FFPs zu substituieren. Da braucht man aber 15 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir uns jetzt überlegen,
Herzinsuffiziente freut
Kurt, sich. Kurt wirkt 100 Kilo irgendwie und ich will jetzt das wirklich 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, brauche ich 2 Liter FFP in den armen, herzkranken Mann irgendwie. Ich glaube, den heilt die Wunde auch nicht richtig, wenn ich den so irgendwie überbessere.
Bisschen Spannung.
Den kann ich schon vorher intubieren, ich mein, bevor ich das reinkippe.
Ich kann auch eine Hypokaliämie mit Ringerlösung irgendwie substituieren. Es macht nicht viel Sinn, also da FFPs zu geben. Es kann etwas Zeit ja überbrücken, ja, aber es hält uns nicht davon ab, glaube ich, nachher doch den richtigen Faktor 13 zu substituieren. Und wenn man jetzt noch Zielspiegel schön messen kann, dann hofft man irgendwie unter der Substitution Wert über 60% zu kriegen. Norm ist ungefähr zwischen 70% und 140%. Das ist ja auch wieder akute Phase.
Gut, fassen wir das Ganze. Also vielen, vielen Dank. Super spannend, weil es wirklich so ein Feld, also es geht ja immer, was du machst, geht immer mehr in die Richtung, wo ich denke, ja. Ines schlägt mir das immer vor und ich denke, ich habe keine Ahnung.
Ich hab schon ein rätselhaftes Thema, das habe ich euch noch nicht gesagt, aber das behalte ich auch noch für mich irgendwie,
ein Rätsel,
wo ihr auch nie drauf kommt, welches Thema ich für nächsten Monat habe. Ja.
Halten wir fest, Faktor 13, also nachdem der von Willebrand Faktor die Kindergärtnerin der Blutgerinnung ist, ist Faktor 13 der Putz der Blutgerinnung. Das heißt, wir müssen das Ganze verputzen, damit das auch zusammenhält und auch schick aussieht. Das Ganze ist entweder in der frühen Kindheit diagnostizierbar, weil über 80% der Leute oder der Kinder Nabelschnur-Nachblutungen haben. Frühe Aborte sind typisch oder Wundheilungsstörungen. Da muss man erstmal drauf kommen. Das müssen die Chirurgen machen. Aber das wäre.
Oh, ich habe schon mal einen substituiert gerade, aber das war wahrscheinlich, weil der runtergeblutet war. So ganz genau weiß ich nicht. Ich habe leider da den Loss of Follow-up gehabt mit dem Patienten, aber den tatsächlich wegen sowas mal substituiert.
Neben dem angeborenen Mangel gibt es auch erworbene Mängel, zum Teil wegen Antikörpern, zum Teil wegen mehr oder weniger Mangelernährung beziehungsweise
Synthesestörung.
Diagnostik ist nicht ganz einfach, aber am Ende bleibt als sichere Diagnostik nur die direkte Bestimmung. Und wenn wir substituieren, weil wir wissen, dass der Patient es hat, dann geben wir aus unserem Notdepot 10 bis 30 Einheiten, um bei akuten Blutungen bzw. Eingriffen. Habe ich das vergessen?
Finde ich gut so, ja.
Ich finde es respektabel, Torben, wie viel du dir merken kannst davon, dass Ines das so erzählt hat. Ich sitze jetzt so zwischen den beiden und immer so, jo.
Ja. Ab und zu mal nicken und winken.
Ja, ja, genau, das Winken sollte ich vielleicht noch einführen.
Okay. Ja, nachdem wir schon wieder ein Gerinnungsthema haben und ich das wirklich super finde, darf Johannes weitermachen mit seinem Kochrezept?
Keine Sorge, mein Kochrezept ist kein Gerinnungsthema. es geht
Das hätte mich auch sehr gewundert.
Oha. Dünnes